Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Island-Podcasts. In dieser Episode spreche ich mit Stefan Drabek, der Lehrer für Isländisch ist. Das heißt, bei ihm kannst du die isländische Sprache lernen. Das geht zum Beispiel bei ihm vor Ort in Dresden. Das geht aber auch von zu Hause aus via Skype. Und wenn du herausfinden möchtest, wie das genau funktioniert, wie das Ganze aussieht, dann hör dir am besten zuerst diesen Podcast an. Und dabei, zwischendurch oder danach kannst du auf isländisch-lernen.de dann auch alle weiteren Informationen abrufen und herausfinden, ob das für dich eine interessante Option ist. Wir haben uns relativ viel über die Sprachkurse natürlich unterhalten, aber auch über quasi Eigenheiten der isländischen Sprache und ob man das vor Ort braucht. Aussprache ist ein wichtiges Thema und ja, es ist auch eine ganz lustige Episode geworden, denn Isländisch ist ein ziemlicher Zungenbrecher für die meisten Deutschen, glaube ich, zumindest an ein paar Stellen. Diese Episode wird uns gesponsert von Zauber des Nordens, das Island-Magazin. Marco hat uns freundlicherweise ein paar Exemplare vom Magazin zur Verfügung gestellt, die ich dann auf dem Blog in den nächsten Tagen verlose, also wahrscheinlich in der Adventszeit. Und dafür vielen Dank und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan, du bist heute der Gast im Island-Podcast als Experte zum Thema isländische Sprache und wirst uns dazu ein paar Dinge erzählen. Ich bin in dem Bereich noch komplett unbedarft und versuche mich in Island immer mit Englisch durchzuschlagen. Bei dir ist das anders. Du sprichst fließend Isländisch.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, fließend Isländisch, das hängt natürlich auch immer sehr vom Thema ab. Ja. Ich kann mich gut verständigen und bin relativ flüssig, aber wenn es dann natürlich um Wirtschaftspolitik geht, dann hört es bei mir dann auch auf.
Gut, das ist natürlich wie in jeder Sprache wahrscheinlich so, ne, gewisse Teilbereiche, da fehlt einem dann einfach das Vokabular.
Genau, richtig. Und das ist
Okay.
natürlich bei Isländisch auch der Fall, dass sie eigentlich auch ja, so gut wie keine Lehnwörter in die Sprache aufnehmen. Und da muss man natürlich auch das entsprechende Vokabular gut kennen, um da mitsprechen zu können, vor allen Dingen auch, um das Ganze zu verstehen.
Aber fangen wir vielleicht nochmal quasi bei Null an. Wie kam es denn überhaupt, dass du Isländisch gelernt hast?
2009 war ich noch Student, da war es so, dass ich mit meinen Eltern nach Island bin und ich lerne quasi immer so ein bisschen was über die Sprache, bevor ich in das Land fahre. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, 2 Monate habe ich ja noch Zeit, dann könnte ich mich ja ein bisschen mal mit Isländisch beschäftigen. Das hat bei Norwegisch geklappt, das hat bei Schwedisch geklappt, aber bei Isländisch war es dann doch nicht ganz so leicht. Und deswegen, ja, habe ich das Ganze dann auch zur Seite wieder gelegt. Aber nachdem ich dann in dem Land selber auch war, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist echt cool hier und das gefällt mir super gut. Und auch die ganzen Schilder mit diesen komischen Buchstaben und sowas, die haben mich schon fasziniert. Deswegen habe ich mich dann auch später nach dem Islandurlaub dann hingesetzt und gesagt, okay, jetzt musst du die Sprache einfach lernen. Und ja, Kurse gab es leider nicht. Deswegen musste ich mir das dann selber beibringen. Und ja, dann fing ich an 2010, im Sommer 2010 habe ich dann angefangen, mir Isländisch selber beizubringen. Genau.
Okay, also es war so ein bisschen, ja, wie sagt man, sportliche Herausforderung für dich, die Sprache zu lernen.
Genau, also ich würde mich schon so als sprachaffin bezeichnen. Also ich habe mir schon einige Sprachen selber beigebracht. Es wurde dann aber auch schnell langweilig, so bei Norwegisch und Schwedisch. Das fand ich dann, ja, da war dann keine Herausforderung da, aber bei Isländisch war es da wirklich so. Ja, die Herausforderung nehme ich an. Diese Sprache werde ich lernen. Das war natürlich sehr schwierig, wenn man keinen Lehrer hat, nicht so wirklich Material. Man hat dann versucht, alles zu greifen, was ging. Lehrbücher, also 2010, waren nicht viele Lehrbücher auf dem Markt. Es war echt schwierig, die zu bekommen. Die waren entweder vergriffen, wurden nicht mehr verlegt. Und ja, und dann so peu à peu neben dem Studium. Ich habe ja Lehramt studiert, Lehramt Geo-Französisch. Also bin schon Auch in dieser Branche habe ich schon was gemacht als Lehramt und ja, und neben dem Studium habe ich mir das dann selber beigebracht und bin dann 2012 nochmal nach Island, weil ich einfach sehen wollte, okay, was haben diese 2 Jahre Selbststudium gebracht? Habe dann versucht, dann ein paar Sprachschulen anzuschreiben, wie es ist. Gibt es da irgendwelche Intensivkurse, wo man ein bisschen die Sprache vertiefen kann? Aber das war alles gar nicht so einfach. Aber eine Sprachschule in Keflavik hat gesagt, du, ich finde das voll interessant, dass du das selber beigebracht hast und aus deinen E-Mails geht hervor, dass du ja schon super Isländisch kannst. Komm her, ich lade dich ein und ich will einfach mich mit dir unterhalten, wie du das alleine gemacht hast. Und war ich halt auch in Keflavik, da ein bisschen, habe mich kostenlos wohnen können. Und ja, und der meinte dann halt so, ja, super, wie du schon Isländisch kannst, du könntest quasi auch schon Isländisch unterrichten, wenn du das willst. Ja. Und dann fing das eigentlich an mit dem Gedanken, ja, Isländisch Lehrer, das wäre schon ganz cool.
Ja, sehr spannend. Das heißt, also ich habe jetzt gerade eben quasi so ein bisschen rausgehört, dass du mindestens noch Norwegisch, Schwedisch und Französisch sprichst. Gibt es noch mehr Sprachen, die du im Repertoire hast?
Oh, ich spreche, ich kann lieber, jetzt spreche ich, jetzt muss ich, bin ich jetzt hier ins Isländisch reingekommen. Ich kann auch Niederlands sprechen. Jetzt habe ich genau Niederlands sprechen, das habe ich gelernt. Russisch, das habe ich auch so gut wie fast wieder verlernt, das war einfach zu wenig. Ja, und Englisch halt, genau.
Wow, das sind aber auch alles etwas anspruchsvollere Sprachen, ne? Also es ist gut, Englisch ist, glaube ich, der Klassiker und sehr einfach. Aber so die nordischen Sprachen und insbesondere auch Russisch stelle ich mir.
Russisch ist noch schwieriger, aber Schwedisch und Norwegisch, das ging eigentlich. Wie gesagt, das habe ich Norwegisch, das habe ich ein paar Monaten vor der Reise gelernt und dann konnte ich mich auch mit dem Vermieter, der dooferweise auch bloß Norwegisch konnte, dann auch unterhalten. Und der war ganz erstaunt, wow, du sprichst ja Norwegisch, das hat man nicht so oft. Ja. Genau.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gibt es denn viele Menschen in Island, die Norwegisch und Schwedisch sprechen?
In Island?
Ja.
Norwegisch und Schwedisch? Eher Dänisch, ne? Dänisch ist ja Pflichtsprache in der Schule.
Ach, okay, das wusste ich gar nicht. Das heißt, sie lernen alle Dänisch.
Genau. Ne? Und sind sehr verhasst. Das Dänische ist sehr verhasst, ja. Genau. Ja, also
Okay.
Norwegisch und Schwedisch, das praktiziere ich quasi nicht mehr. Ich komme dann immer wieder ins Isländische rein, weil die Sprachen sich ja so ähneln. Also ich habe meinen Fokus jetzt schon auf Isländisch. Und bei Isländisch ist halt wirklich so, dass man diese Sprache ja eigentlich nie wirklich komplett lernen kann. Man lernt immer wieder was Neues. Also ich bin auch noch nicht am Ende meines Isländisch-Lernens, obwohl ich es unterrichte.
Und du hast dann 2 Jahre in Island gelebt.
Genau, 2013 habe ich mein Studium beendet an der TU Dresden, mein Lernstudium, habe quasi mein erstes Staatsexamen gemacht und hätte dann die Chance gehabt, ins Referendariat einzusteigen. Das wäre aber, also im Juli war ich fertig und dann im nächsten Jahr, im Januar, hätte es begonnen. Hätte ich also umgesessen, habe ich gedacht, naja, eigentlich hast du nicht so wirklich Lust, dann ans Gymnasium zu gehen und da die Kinder zu unterrichten. Eigentlich möchtest du ja schon noch ein bisschen weitergehen und ja, und vor allen Dingen Isländisch ausbauen. Und da gibt es ja das Programm für Ausländer, Isländisch als Zweitsprache heißt das, Íslenskan, annað mál ist das auf Isländisch. Und das ist ein 3-jähriges Bachelorstudium. Und ja, an der Hochschule Islands in Reykjavik. Und ja, das Programm hat mir super gefallen, was ich da gelesen habe. Und man hatte vor allen Dingen die Möglichkeit, das erste Jahr zu überspringen, wenn man die ersten 6 Prüfungen alle besteht aus dem ersten Jahr. Und das habe ich dann im Sommer, im August gemacht, an 2 Tagen, 6 Prüfungen, habe die alle gut gemeistert und konnte dann quasi gleich ins zweite Jahr einsteigen, sodass ich meinen Bachelor dann in 2 Jahren machen konnte, anstelle von 3 Jahren.
Ja, das ist natürlich angenehm, wenn man quasi schon mit so viel Vorkenntnissen kommt, dass man da nicht nochmal das Ganze absitzen muss, quasi, was man schon kann.
Richtig.
Genau, und wie war das dann in Island zu leben? Also auf deine Sprachkurse und wie das alles mit dem Isländisch lernen läuft, kommen wir natürlich später noch zu sprechen. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, wie das für dich war, 2 Jahre Island.
Ja, wie war das? Also wenn ich jetzt mit dem Unileben anfange, war das um einiges besser als in Deutschland. Das war natürlich viel kleiner, viel gemütlicher, viel ja, enger einfach. Man hatte ein super Verhältnis zu den Dozenten, die Kurse waren kleiner. Und ich habe in diesen 2 Jahren mehr gelernt als in meinem 5-jährigen Studium beim Lernstudium. Also man hat eine gute Lernatmosphäre gehabt. Dann der Alltag ist natürlich als Student, wenn man nicht arbeitet, oder ich habe da ja schon Skype-Kurse gegeben, nur wenig Geld verdient, ist natürlich schon teuer das Leben, weil man natürlich, ich habe quasi mein Geld in Deutschland verdient mit meinen deutschen Schülern über Skype und musste aber mein Leben in Reykjavik bestreiten. Das waren schon Einschränkungen. Aber damit kann man ja als Student ganz gut leben. Ja, ansonsten der Alltag. Das Studium hat sehr viel Zeit gekostet. Ich habe mich da auch sehr reingehängt, weil ich das ja auch gut machen wollte. Ich wollte so viel mitnehmen, wie ich wollte. Deswegen sind leider auch so Rundreisen ein bisschen kurz gekommen. Also immer wenn Besuch kam, sind wir natürlich durchs Land gefahren. Was ich sehr toll fand, dass ich viele Orte auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten entdecken konnte. Also den Wasserfall mal vereist zu sehen, aber auch im Sommer, wenn alles grün ringsherum ist, ist natürlich super. Ja, also das zum einen und was so Isländer anbelangt, es war es natürlich schwierig, Isländer direkt kennenzulernen, wenn man in einem Studiengang ist, wo eigentlich Ausländer drin sind. Ja, wir waren bunt gemischt, ja, aus Polen, aus Russland, aus Vietnam, Norwegen, Schweden, Deutsche, ja, das Franzosen, da hat man natürlich weniger Kontakt zu Isländern gehabt. Das war recht schwierig, in die isländische Gesellschaft noch reinzukommen und Isländer kennenzulernen. Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das geht, glaube ich, allen Expats so, dass man quasi in so Expat-Communities eigentlich oft bleibt und entsprechend, ja, es einfach schwierig ist, mit den Locals sich zu verbinden.
Genau, es
Bei
gab
mir war
zwar das,
das.
oh, sorry.
Nee, sag ruhig.
Ja, es gab dann zwar auch so Programme, so Tandempartner. Da hat man Tandempartner dann auch zugewiesen bekommen und das ging dann auch ganz gut. Aber man musste halt wirklich hinterher sein. Und irgendwann sagt man sich, ja, warum soll ich immer die Initiative ergreifen? Der andere möchte auch Deutsch lernen und ich möchte auch Isländisch lernen. Das ist ja eigentlich so eine Win-Win-Situation. Aber wenn man dann keine Antwort bekommt auf eine Nachricht oder dann ständig zu spät gekommen wird oder sowas, das ist dann, oder der andere keine Zeit hat, irgendwann sagt man sich dann, ja, störe ich vielleicht eher oder ja, was ist jetzt hier das Problem? Aber ich glaube, ja, wie du schon meinst, das ist so ein generelles Problem, dass halt, wenn der Isländer weiß, okay, die Person ist bloß für eine kurze Zeit da, nach 2 Jahren will er wieder gehen, warum soll ich jetzt Zeit investieren, diese Person näher kennenzulernen?
Wie hast du denn die Isländer generell wahrgenommen, so als Menschen?
Eine gute Frage. Man kann es halt schlecht generalisieren. Ja, also das gibt es natürlich so Klischees, die dann auch immer wieder bestätigt worden sind, halt diese Unpünktlichkeit, ja, dass man halt schön immer wartet. Aber sie sind natürlich auch echt, echt herzlich. Man weiß nicht, wie viel davon gespielt ist. Wenn man jemanden kennenlernt, ja, super und freut mich, dich kennenzulernen und wir müssen uns unbedingt treffen und ich rufe dich an zum Kaffee und lade dich ein und sowas. Ja, aber da kannst du halt dann doch lange warten, wenn du dann nicht selber die Initiative ergreifst. Ansonsten sind sie unkompliziert. Das hat mich sehr fasziniert, wenn man aus Deutschland kommt. Wie einfach das ging, irgendwas zu beantragen, auch am Amt oder sowas, Wohngeld oder sowas. Oder einfach mal eine Auskunft zu bekommen. Da waren sie alle super freundlich und das war, also es werden einem keine Steine in den Weg gelegt, sich da auch einzufügen, im Sinne von die gleichen Vorteile zu nutzen, wie zum Beispiel das Wohngeld oder was.
Spannend, das mit der Unpunktlichkeit. Das hatte ich jetzt so als Stereotyp noch gar nicht auf der, quasi so auf der Liste, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir tatsächlich auch ein bisschen ein. Also, das war ja jetzt kein großes Thema, aber tatsächlich ist Pünktlichkeit aber auch, glaube ich, so eine krasse deutsche Tugend. Also, wir legen da einfach sehr viel Wert drauf und entsprechend fällt es uns vielleicht noch etwas mehr auf als anderen, wenn Leute unpünktlich sind.
Ja, ich habe ja auch 7 Monate in Frankreich gelebt. Und obwohl wir Frankreich ja räumlich gesehen viel näher sind, habe ich mich in Island meiner Kultur trotzdem viel näher gefühlt. Also in Frankreich war es so kulturell dann doch ein größerer Schock als in Island. Das habe ich auch von Leuten gehört, die mich besucht haben, dass sie gesagt haben, als ich dich in Frankreich besucht habe, da war alles, boah, da war alles so anders und die Leute waren so anders. Aber hier in Island, da fühlt man sich doch viel mehr zu Hause wie in Deutschland.
Ach, lustig. Ja, in Frankreich war ich jetzt noch nicht. Also ich könnte es halt immer nur, ne, ich habe ja sehr lange in Kapstadt gelebt und von daher war es da natürlich auch so ein enormer Bruch quasi, aber das kann man jetzt auch nicht vergleichen. Aber ja, spannend, wenn man so viel rumkommt, wie man dann auch die Kulturen kennenlernt und ja, wie sich dann auch so Stereotypen, finde ich, immer mal wieder auch quasi als wahr erweisen. Ne? Also früher habe ich immer gesagt oder gedacht, dass diese deutschen Tugenden und dass das ja alles Unsinn sei und ne, dass das kann ja gar nicht so schlimm sein oder so krass sein. Und dann merkt man es beim Reisen eben doch, ne? Dass ganz viele davon sehr wahr sind.
Ja, als ich in Frankreich gewohnt habe, habe ich erstmal gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin.
Ja, das ging mir an jedem Ort der Welt eigentlich so. Ich habe es immer wieder dann aber auch aufs Brot geschmiert bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, ich glaube, die Hörer warten sehnlichst darauf, über Isländisch-Kurse zu lernen. Also ich werde auch ganz, ganz oft gefragt, wie kann ich die Sprache lernen? Muss ich die Sprache lernen, wenn ich nach Island fliege? Was erwartet mich dabei? Also kann ich das überhaupt in einer absehbaren Zeit lernen? Und ich glaube, auf all diese Fragen hast du ja wahrscheinlich Antworten. Vielleicht steigen wir erstmal damit ein, was machst du denn genau, um Leuten Isländisch beizubringen?
Ja, also ich biete halt Kurse an, die jetzt kontinuierlich stattfinden. Also das heißt, ich sage nicht, wir machen jetzt einen Kurs, der dauert 1 Monat und danach seid ihr erstmal wieder auf euch alleine gestellt und wir treffen uns dann vielleicht in einem halben Jahr wieder, sondern mein Ziel, als ich angefangen habe, Isländisch Vollzeit zu unterrichten, das war 2015, als ich wiedergekommen bin, ist den Schüler über einen längeren Zeitraum zu betreuen, dass wir uns mindestens einmal die Woche treffen für 1,5 Stunden und die Sprache vor allen Dingen schrittweise lernen, ja, uns langsam rantasten und vor allen Dingen individuell das Ganze angehen. Es bringt bei Isländisch nicht viel, da durchzurennen, wenn man dann die Grundlagen nicht kennt und die auch nicht geübt hat, dann wird man einfach nicht froh. Man muss immer mit Freude dann an der Sprache sein. Für meine Skype-Kurse habe ich dann Material selber zusammengestellt, was wir dann auch durchgehen, was, wie ich schon sagte, schrittweise funktioniert. Also der Schüler lernt eigentlich nur das, was er für sein Niveau gerade braucht und vor allen Dingen, wozu er fähig ist, das auch anzuwenden. Also wir werden in den ersten Monaten keine Zeitungsartikel lesen, weil es einfach viel zu schwierig ist. Ne? Wir müssen erst mal sehen, dass wir da ein bisschen Grundlagen reinbringen. Ja, genau. Jetzt die Frage war, was ich für. Wiederholst du die Frage nochmal? Sorry.
Ja, also im Grunde, was machst du, um den Leuten Isländisch beizubringen? Also ja, so ein bisschen, was für Kurse bietest du an? Wie
Genau.
gestaltest du das?
Genau, also ich habe Skype-Kurse, Präsenzkurse. Das heißt Skype-Kurse mit maximal 3 Schülern. Da habe ich aber auch viele Einzelschüler. Ist dann so, dass ich dann immer ein Word-Dokument vorbereite, wo wir unsere Vokabeln sammeln, wo ich Fragen aufschreibe, die am Anfang der Stunde beantwortet werden sollen, so zum Thema passen, um das Ganze zu wiederholen. Ja, und dieses Dokument, das sehen die Schüler mit Hilfe der Bildschirmübertragung bei Skype und das füllen wir dann gemeinsam aus. Ich mache die Notizen und der Schüler bekommt das dann nach der Stunde dann auch als Dokument dann zur Nachbereitung. Das ist immer sehr praktisch, weil er sich dann voll und ganz dann während der Stunde auf die Sprache konzentrieren kann, mir zuhören kann, selber sich versuchen kann an der Sprache, ohne dann ständig irgendwie was mitzuschreiben oder so. Genau, und nach der Stunde gibt es dann auch immer eine Hausaufgabe, die wird auch elektronisch übermittelt, die füllt der Schüler dann innerhalb der Woche dann aus bis zur nächsten Stunde, schickt sie mir zurück und dann bekommt er sie auch dann wieder korrigiert zurück, damit er weiß, okay, was habe ich richtig gemacht, woran muss ich noch arbeiten? Und das klappt eigentlich ganz gut. Das ist sehr effektiv, der Skype-Unterricht auf jeden Fall. Und ja, und dann der Präsenzunterricht, das ist in Dresden, das sind maximal 6 Schüler, man hat Unterrichtsräume direkt bei mir, ja, mit Whiteboard und Monitoren und Lernplakaten und sowas, alles, was nötig ist, um die Sprache dann auch zu lernen. Und ja, maximal waren da 4 Leute bis jetzt. Für 6 hätte ich Platz. Also auch immer in kleinen Gruppen. Das ist auch wichtig bei Isländisch, dass es in kleinen Gruppen bleibt, weil das, ja, damit es einfach auch, damit man auch jedem Schüler ein bisschen gerecht werden kann. Wenn zu viele Schüler sind, dann gehen immer Schüler unter und man muss den einzelnen Schüler dann schon fördern, aber auch fordern, damit da was hängen bleibt. Genau, das sind die Kurse, die ich zurzeit anbiete.
Und was ist so das, was den Leuten am schwierigsten fällt beim Lernen der Sprache? Also womit tun sich die meisten schwer?
Das hängt sehr vom Schüler ab. Ja, die Aussprache ist natürlich am Anfang gewöhnungsbedürftig. Da gibt es viele Laute, die wir im Deutschen nicht haben, viele stimmhaften Laute zum Beispiel. Also stimmhaft ist ja immer, wenn wir die Stimmbänder benutzen, also wenn unser Kehlkopf vibriert beim Sprechen, wie zum Beispiel beim L, ja, das ist mit Stimme, da vibrieren die Stimmbänder. Und da gibt es eben auch den Laut, der ohne Stimme funktioniert, also wo wir einfach nur die Luft rauspusten. Und die Zunge hat dieselbe Stellung wie beim stimmhaften L und oder stimmhafte und stimmlose Nasale wie ein N und dann ein, wo wir einfach nur Luft durch die Nase rauspusten oder ähnliches. Die sind sehr gewöhnungsbedürftig und das muss man auch trainieren. Ja, das kriegt man nicht gleich hin. Aber dadurch, dass ich auch sehr viel im Studium gelernt habe, zur Phonologie und Phonetik des Isländischen kann ich den Schülern auch sagen, du musst deine Zunge dorthin legen und die Luft muss dort rausgehen und den Laut bilden wir so und so. Und das hilft vielen Schülern schon, dass man auch dieses Wissen hat, wie mache ich das denn motorisch in meinem Mund. Genau, das ist der erste Punkt natürlich, die Aussprache, da übe ich aber auch sehr viel mit meinen Schülern. Und ich achte auch sehr drauf. Es ist am Anfang immer ein bisschen lästig, aber bevor sich da erst irgendetwas Falsches dann einschleift, deswegen ist es ganz wichtig. Und natürlich, Grammatik fällt vielen schwer. Das ist eine Sprache, die sehr viel bewahrt hat an Flexionsendungen, Beugungsendungen und Konjugation, Deklination. Und das bedeutet natürlich auch, natürlich ein bisschen auswendig lernen. Und wenn man die Zeit nicht hat, das auch intensiv zu üben, dann fällt das natürlich auch schwer, weil man ja, dann ständig überlegen muss, welche Beugungsendung kommt jetzt hier dran, welcher Fall ist das. Ja. Und Leute, die schon länger aus der Schule raus sind, für die ist natürlich dann auch schwer, was war denn jetzt ein Akkusativ, ein Dativ, ein Adverb oder ein Adjektiv oder sowas. Ja.
Ich komme jetzt mal auf den ersten Punkt nochmal schnell zurück. Ist die isländische Sprache quasi sehr, ja, nicht abhängig, aber ist die Aussprache so extrem wichtig, bezogen auf, ich kenne das noch aus China, da war es so, dass es quasi das gleiche Wort in 5, 6 verschiedenen, einfach Aussprachen gibt. Und man kann das Man kann es quasi jetzt nicht auswendig lernen und einfach das Wort sich vom Text aus einprägen, sondern es kommt eben sehr auf die Aussprache an. Ist das im Isländischen zumindest so ähnlich
Also
oder?
es gibt Ausspracheregeln, wenn man die Ausspracheregeln kennt, das sind recht viele, dann kann man das Wort in der Regel richtig aussprechen. Wenn man, es gibt dann aber wirklich so Minimalpaare, wo dann wirklich ein Laut ein anderes Wort macht. Und das macht, ist vor allem diese stimmhaften und stimmlosen Laute. Wenn man zum Beispiel, mal ein Beispiel, ein stimmhaftes R, Rhön, Rhön, das ist die Wirklichkeit, und dann stimmlos, schön, schön. Das ist dann die Lava. Ne? Also es ist schon wirklich ein ganz kleiner, minimaler Unterschied, was aber schon ein anderes Wort ausmacht. Ne? Und das ist im Zusammenhang, versteht man einen sicherlich, aber ja, es ist dann bei anderen Dingen, wenn man sich zu sehr deutsch ausspricht, dann klappt das auch mit der Verständigung nicht. Ja? Wenn der wenn der Deutsche statt, also ich heißt der Yeah, und wenn der Deutsche dann auch immer Eck, Eck zum Beispiel sagt, dann versteht der Isländer Ei. Ne? Was wäre denn hier mit einem Ei? Ne? Genau.
Vielleicht können wir so auf ein, zwei, ich glaube, das machen wir aber quasi nachher für die Hörer in einem Textblock nochmal. Also es gibt jetzt so einen Podcast dann auch quasi Shownotes, wo ich dann vielleicht nochmal so ein, zwei Wörter mit aufnehme, wo man das dann nachvollziehen kann. Mir sind aber jetzt tatsächlich auch bei der Recherche immer mal wieder so Dinge und vor allem Buchstaben über den Weg gelaufen, wo ich dann nicht weiß, wie ich die übersetzen muss, denn für meine App zum Beispiel muss ich einem Ort immer einen Namen geben, der aber aus englischen oder aus ja, romanischen Buchstaben sind, das ja dann quasi besteht. Beispiel Kerit, wenn ich es überhaupt richtig ausspreche, dieser Vulkankrater. Das ist so ein D am Ende, lang,
Das
lang
ist
nach
genau,
links
so ein
gezogen.
Äth. Ein Äth ist das. Das ist quasi das englische TH, was stimmhaft gesprochen wird.
Ah,
Kerth.
okay.
Ja.
Das heißt, Kerit, also ich habe das mit einem D übersetzt, wäre wahrscheinlich falsch gewesen. Also
Weil es am
TH
Wort
wäre
Ende
richtig.
steht, wird es dann aber stimmlos gesprochen. Kerth. Ja.
Kerit.
Genau.
Okay, verstanden.
Und dann gibt es ja diese Rune, ja, die so wie so ein verlängertes P aussieht. Ja, das ist
Genau.
eine alte Rune, das ist quasi die stimmlose Variante vom TH, wie zum Beispiel bei Thingvellir. Ja, nicht
Genau.
Thingvellir, sondern Thingvellir.
Und was ich gerade auch raushöre, ganz spannend, dieses, ich traue es mich jetzt gar nicht zu machen, weil es dann blöd sich anhört, aber dieses am Ende von Thingvellir,
Das
was,
R.
genau,
Das
also,
ist ein stimmloses R, genau. Thingvellir.
genau, aber dieses Rattern hinten dran quasi, das ist auch wichtig für die Aussprache, richtig?
Genau. Ja, es ist, der Deutsche neigt ja dazu, das R zu verschlucken. Ne? Zum Beispiel bei Namen Ragnar. Der Deutsche sagt ja meistens immer Ragnar. Das wäre dann aber die weibliche Variante, ohne R. Ja, also wenn dann Deutsche jemand den Ragnar mit Ragnar anspricht, dann fühlt er sich beleidigt. Genau. Auch eine lustige Geschichte dazu, die ist mir nicht selber passiert, die wurde mir nur erzählt von einer Freundin, die als Austauschschülerin da war und die in ihrer Gastfamilie einen Ragnar hatte und sie konnte das R aber noch nicht rollen und hat ihn immer als Ragnar angesprochen. Und er hat dann irgendwann gesagt, warum spricht sie mich immer als Frau an? Das ist ja, ich bin doch ein Junge. Ne? Das hat er gar nicht verstanden, warum sie ihn immer als Mädchen anspricht. Ja.
Und was ich noch für mich quasi gelernt habe, ist, dass ja, bei einem AS wahrscheinlich, aus einem AS wird ein Aus quasi. Also Kollegen von mir in der Tauchschule hießen Asgir oder Ausgir und Ausdis. Und
Genau, das liegt nicht
das.
am S, das liegt an dem Strich über dem A. Das ist ein sogenannter Akut, und wenn der ein Akut über, also im Französischen ein Akzent, ja, wenn der da drüber steht, wird aus dem A ein Au.
Ah, okay.
Genau, deswegen heißt er Ausgirsch und sie heißt Ausdies.
Ah, okay. Dann Ja, habe ich das quasi falsch abgeleitet, aber der Strich über dem A macht's aus.
Genau,
Spannend.
richtig.
Genau. Und
Genau, was auch viele, also wenn wir auch mal bei den Touristenattraktionen bleiben, das heißt natürlich Gullfoss, dieses Doppel-L, ja, das natürlich wird immer als DL gesprochen, Gullfoss, Þingvellir. Genau, und der heißt auch nicht Geysir, sondern Geysir.
genau, das habe ich Gott sei Dank immer richtig ausgesprochen, war aber Zufall.
Genau. Oder unser Lieblingsvulkan, der Eyjafjallajökull. Da haben wir auch dieses Doppel-L drin. Ja, das sind halt Dinge, die man natürlich dann auch bei mir lernt, diese Ausspracheregeln.
Genau, das mit dem Vulkan ist ganz lustig, weil der sieht, finde ich, nur vom Wort her so, wie sagt man, intimidating, einschüchternd aus. Und dadurch passt er natürlich super auf dieses T-Shirt, was man in Reykjavik überall kaufen kann,
Genau.
weil dieses lange, lange Wort wirklich einschüchternd ist. Aber wenn man einmal sich denn die Aussprache irgendwo anhört und das zweimal nachspricht, dann ist das gar nicht mehr schwer auszusprechen, finde ich. Da gibt's ja markant schwerere Wörter in Isländisch. Was ist denn so das Schwierigste, was du kennst?
Das schwierigste Wort.
Ja.
Oh, das ist jetzt so auf Anhieb. Kann ich das jetzt gar nicht sagen, das schwierigste Wort. Ich schaue hier gerade mal rum. Wo haben die
Ich kann mich
Schädelbrocken?
leider nicht daran erinnern. Es gab mal so einen Ort im Hochland von Island, der. Also ich hab dann danach gesucht, ob ich irgendwo ein Audio-Mitschnitt bekommen kann, wo das Wort ausgesprochen wird. Aber vom reinen Wort her hätte ich nicht mal annähernd ableiten können, was da ausgesprochen würde. Vielleicht finde ich es ja dann noch und wir können es in die Shownotes reinpacken.
Ja, genau. Da müsste ich ein bisschen genauer drüber nachdenken. Das ist natürlich, was bei den Schülern immer auch Probleme bereitet, aber ja, nee, so auf Anhieb kann ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt das Schwierigste ist oder sowas.
Okay.
Ja, schauen wir da nochmal.
Genau. Wir haben im Vorfeld ja schon mal ganz kurz gesprochen und da sagtest du, dass wir dann vielleicht kurz drüber sprechen sollten, was die Leute mitbringen sollten, wenn sie Isländisch lernen wollen. Was müssen die denn mitbringen?
Ja, also auf jeden Fall Ehrgeiz. Das ist jeder, der so ein bisschen in die Sprache reingeschaut hat, der weiß, dass sie keine leichte Sprache ist. Sie ist zwar mit dem Deutschen verwandt, aber hat auch sehr viel Altertümliches bewahrt und deswegen muss man ja schon am Ball bleiben. Dann ist auch ganz wichtig Kontinuität. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man Isländisch nicht innerhalb 2 Monate lernt. Ja, das ist nicht möglich. Das ist das, wenn man vielleicht Überflieger ist, ja, in Sachen Sprachen, dann mag das vielleicht gehen. Und man muss halt kontinuierlich am Ball bleiben, wöchentlich seinen Isländischunterricht machen und nebenbei auch noch ein bisschen was tun. Sonst wird das leider nichts. Also ich hatte auch schon Anfragen, wir wandern in 2 Monaten aus und wir möchten noch schnell die Sprache lernen. Das ist dann nicht machbar. Ja. Das ist, dann merkt man, okay, man hat sich vielleicht doch nicht so ganz damit beschäftigt, was das für eine Sprache ist. Dann spielt Fleiß auch eine Rolle, auch wenn es jetzt doof klingt. Man muss schon auch ein bisschen fleißig sein, seine Vokabeln lernen, seine Hausaufgaben machen. Sonst tritt man auf der Stelle und wir machen im Kurs dann eigentlich wöchentlich immer dasselbe. Und es ist vor allen Dingen auch demotivierend für den Schüler, wenn er merkt, okay, jetzt habe ich die Vokabel schon wieder nicht drauf und schon wieder nicht drauf. Deswegen muss man da auch schon ein bisschen Fleiß mitbringen. Wichtig ist auch Idealismus. Man muss sich dessen bewusst sein, okay, ich werde diese Sprache vermutlich im Urlaub anwenden, ein-, zweimal im Jahr. Ja, das ist, ich werde sie, auch wenn ich vielleicht nach Island auswandere, in meinem Beruf vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Das ist, ja, das muss man sich bewusst sein. Und man muss natürlich das Interesse mitbringen an der Sprache. Aber das ist ja eigentlich bei den meisten gegeben. Man muss Interesse für Land und Leute haben, aber auch für die Sprache. Und ich versuche es eigentlich schon immer so zu gestalten, dass dieses Interesse bestehen bleibt, indem ich halt Verbindung zeigt. Schaut mal, im Deutschen ist das doch genauso. Oder wir hatten im Deutschen auch mal dieses Wort und das hat sich jetzt dahingehend entwickelt. Oder hier, dieses Wort, wenn wir das jetzt auseinandernehmen, heißt das, was weiß ich, Auswurf für Radio, Útvarp oder sowas. Ne? Dass man da ein bisschen Spaß und Freude und hat und vor allen Dingen mal was Neues lernt, dass es nie langweilig wird. Also diese 5 Punkte, Ehrgeiz, Kontinuität, Fleiß, Idealismus und Interesse, sollte bei jedem Schüler vorhanden sein, um effektiv die Sprache zu lernen.
Individualismus, nenne ich Individualismus. Wie sagtest du?
Idealismus?
Idealismus, genau. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, denn du sprichst das ja schon an. Selbst wenn man beruflich dorthin geht, also bei mir war es zum Beispiel so, als ich 3 Monate da gearbeitet habe, ich habe keinen einzigen Tag Isländisch gebraucht. Und selbst wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es im Alltag nicht benutzt, weil die Kollegen waren alle ja international, also mit denen hat man Englisch gesprochen. Ich hätte es also maximal mit den 2, 3 isländischen Kollegen genutzt. Und dann empfinde ich persönlich es immer als quasi unhöflich, eine Sprache zu sprechen, die nicht quasi so viele wie möglich im Raum verstehen. Das heißt, am Arbeitsplatz wäre es bei mir wahrscheinlich komplett rausgefallen und ich hätte es zwischendurch vielleicht mal beim Kaffee bestellen oder im Restaurant benutzt. Und ne, wenn man sich das so vorstellt, dass man monatelang in einem Land lebt und trotzdem die Sprache nur in Ausnahmefällen wahrscheinlich benutzen wird, dann muss man schon ein sehr starkes Eigeninteresse mitbringen, weil es gibt keine Notwendigkeit, die Sprache zu lernen. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, denn ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen das, dass man eben die Übung dadurch auch nicht bekommt und dass man die sich natürlich dann selber quasi reinholen muss.
Genau, deswegen sage ich eigentlich auch jeden Auswanderern, fangt rechtzeitig an, diese Sprache zu lernen, wenn ihr sie vor Ort benutzen wollt. Wenn ihr einmal im Land seid, dann macht ihr so gut wie nichts mehr. Dann seid ihr in eurer Blase. Vielleicht habt ihr dann eure deutschen Freunde oder andere Freunde dann und da kommt ihr dann gar nicht mehr raus und ihr sprecht mehr Deutsch dann oder auf Arbeit dann Englisch. Ja, und man hat dann auch gar nicht mehr die Zeit, sich intensiv mit dem Isländischen zu beschäftigen, weil man den Alltag dann dort lebt. Dann gehört es irgendwie dazu, aber man setzt sich da nicht noch nachmittags hin und lernt Vokabeln oder braucht Grammatik oder sowas. Deswegen lieber mehr Zeit im Vorfeld einplanen, diese Sprache zu lernen. Also ich habe auch schon Auswanderer betreut, die sehr vernünftig waren. Die haben 2 Jahre vorher angefangen, diese Sprache zu lernen, sind jetzt auf Island und meinen, wir sind im März nach Island gezogen, ausgewandert und die meinen, wir kommen gut zurecht. Wir können natürlich nicht alles machen, aber wir können uns isländisch unterhalten und können an dieser Gesellschaft dann auch teilnehmen. Ja, wenn man nur ins Schwimmbad geht und dann im Hotpot sitzt und den Isländern ein bisschen zuhört, man versteht halt dann, worüber sie sich unterhalten. Und ich betreue sie dann auch weiterhin noch über Skype. Wir machen trotzdem noch unsere Lektion weiter, weil sie einfach noch mehr wollen. Und das Gute ist, wenn man einmal dieses Wissen hat und diese soweit erstmal gekommen ist, dann kann man natürlich das, was man gelernt hat, gleich raustragen und ausprobieren. Ja? Aber dazu braucht man natürlich erstmal die nötigen Grundlagen. Und die nötigen Grundlagen lernt man nicht in 2 Monaten und vielleicht manche auch nicht in einem Jahr. Ja? Das ist je nachdem, wie viel Zeit man rein investiert. Wenn man beruflich sehr eingespannt ist, familiär sehr eingespannt ist, dann braucht es einfach länger Zeit und die Zeit muss man sich aber auch nehmen, wenn man es wirklich will. Wenn man aber vornherein sagt, ja gut, ich kann eigentlich gar nicht so viel Zeit da rein investieren, dann sollte man sich das vorher nochmal überlegen, ob man sich ja, diesen Stress dann auch antut. Ja. Also das heißt Stress, es ist ja jetzt nicht bloß Stress, aber es ist natürlich auch zeitaufwendig, ja, und kostet natürlich auch ein bisschen Überwindung, sich dahin zu setzen.
Von was für einem Zeitaufwand sprechen wir denn konkret? Also, wie viel Zeit dauert quasi so eine Stunde bei dir, also eine Kursstunde? Wie viel Zeit muss ich ungefähr einrechnen pro Tag oder pro Woche für Vokabeln lernen und so weiter? Was ist mein genauer oder mein gesamter Zeitaufwand pro, sagen wir mal, Woche, wenn ich Isländisch lernen möchte mit dir?
Ja, das ist schülerabhängig, vor allem dann altersabhängig. Wenn man schon eine Weile aus der Schule raus ist, dann muss man natürlich erstmal wieder in das Lernen reinkommen. Ich hatte Schüler, die kurz nach dem Abi gekommen sind, da war ich erstaunt, boah, das geht ja rucki zucki, das ist ja, da kannst du den ja vollpacken mit Input und der vergisst das auch nicht. Und ja, bei älteren Schülern ist es dann halt schon so, dass sie schon länger brauchen, um Vokabeln zu lernen und mehr Wiederholung brauchen. In der Regel treffe ich mich mit meinen Schülern dann einmal die Woche für 1,5 Stunden und sage eigentlich, setzt euch lieber jeden Tag, wenn es möglich ist, für 10 Minuten hin, macht und schaut euch die Vokabeln an. Und das sind dann, wenn man mal das Wochenende jetzt nicht mitrechnet, mal 5, also vielleicht sagen wir mal nochmal 60 Minuten. Und für die Hausaufgabe, je nachdem, wie viel Zeit man, wie gewissenhaft man sie macht, dann vielleicht auch nochmal 1/2 Stunde bis Stunde. Ne? Also 1,5 Stunden, 90 Minuten, also nochmal so eine Kursstunde sollte man schon fürs Wiederholen und Lernen einplanen.
Pro
Also
Woche.
pro Woche. Genau. Leute, die natürlich schneller vorankommen wollen, es gibt ja auch welche, die haben da so viel Spaß dran und die machen dann auch noch extra Dinge und sowas. Da freue ich mich natürlich, da geht es natürlich dann auch schneller voran. Ja, und auch diese Zeit hängt natürlich auch davon ab, wie schnell der Schüler vorankommt. Also wenn er gut Vokabeln lernt, seine Hausaufgaben immer gewissenhaft macht und daraus auch lernt, dann kann ich sagen, okay, nach einem Vierteljahr, wenn du nach Island gehst, dann wirst du einfaches verstehen, wenn der Isländer sagt, also wenn sowas wie Goran oder sonst irgendwas, also so guten Tag und wie geht's dir und ich hätte gern einen Kaffee oder sowas, und sowas würde da alles gehen und vor allen Dingen wird das geschriebene Wort auf Island dann auch gut verstehen. Nach einem halben Jahr würde ich dann sagen, okay, wenn du dann mal nach Island gehst, dann wirst du auch mehr isländisch gesprochen verstehen. Aber so wirklich fließend wird man, glaube ich, erst, wenn man vor Ort eine Weile lebt und dann auch die Sprache wirklich mal anwendet. Weil in Deutschland ist es wirklich voll schwer, dann Isländisch in den Alltag zu integrieren. Ja? Ist ja nicht so wie Englisch, Französisch, wo du dann doch mal einiges siehst, liest, hörst oder so, sondern es ist ja eigentlich komplett aus dem Alltag raus, Isländisch. Das zu integrieren ist natürlich sehr schwer und ja, und führt natürlich auch dazu, dass man da auch langsamer vorankommt.
Würdest du sagen, dass Isländisch einem hilft? Gut, für den normalen Reisenden ist das wahrscheinlich, sagen wir mal Urlauber, ist das wahrscheinlich kein großer Punkt, ne? Also in diese Kultur und in die Gesellschaft einzutauchen. Wir haben uns aber ja eben schon mal ganz kurz darüber unterhalten, wie das für dich war als Student in Island. Und du sagtest, dass es einfach schwierig ist, langfristige Freundschaften zu knüpfen. Aber würdest du sagen, dass es einfacher ist, wenn man Isländisch spricht? Also hilft das einem dann dabei?
Auf jeden Fall. Also die Sprache ist schon der Schlüssel für die Gesellschaft, um in die Gesellschaft reinzukommen. Weil sonst wirst du einfach in deiner Gruppe bleiben. Es gibt ja viele Deutsche auch, ne, in Island. Und mit denen trifft man sich dann, mit denen redet man Deutsch und dann kommt man natürlich dann auch in der Sprache nicht voran, wenn man es nicht anwendet. Und wenn du aber gleich mit Isländisch dann ankommst, dann ist es schon einfacher, da auch Leute kennenzulernen. Und ja, ich hatte jetzt leider nicht das Glück, richtig dicke, feste Freunde unter Isländern zu knüpfen. Das war wahrscheinlich auch einfach doch die Zeit, die 2 Jahre zu kurz dafür. Aber vor allen Dingen auf dem Land ist es schon auch wichtig. Also wenn du in Reykjavik bist, dann hast du natürlich das internationale Größe, aber auch Auswanderer von mir, aufs Land gezogen sind, die Ostführer oder sowas. Für die ist es schon wichtig, dann auch die Sprache zu können, um da wirklich auch ein Teil in dieser kleineren Gesellschaft, in dieser Dorfgesellschaft werden zu können. Das auf jeden Fall.
Ich stelle mir das gerade so vor, also ich lebe in Deutschland, ja, manchmal in Berlin und manchmal im Westerwald. Und der Unterschied könnte krasser nicht sein, denn in Berlin bekomme ich von internationalen Leuten oft erzählt, dass sie gerne Deutsch sprechen möchten, weil sie es ja lernen möchten und quasi Baristas im Café ihnen sagen, wir können kein Deutsch, bitte sprich Englisch mit mir. Das heißt, man hat auch in Berlin quasi keinerlei Notwendigkeit, um Deutsch zu lernen. Während das im Westerwald ganz anders aussieht. Also wer hier kein Deutsch spricht, wird im Supermarkt relativ schnell an seine Grenzen kommen. Und ich stelle mir das in Island so ähnlich vor. Also in
Genau.
Reykjavik hatte ich nie die Notwendigkeit, Isländisch zu lernen. Auf dem Land, glaube ich, ist es ein sehr großer Faktor.
Genau, das ist auch das, was meine Schüler mir auch immer wieder bestätigen, wenn sie dann ihre Islandreise machen. Wenn sie mir dann schreiben, oh, heute wurde ich enttäuscht. Ich wollte, habe so schön Isländisch gesprochen und was habe ich zurückbekommen? Sorry, sorry, I don't speak Icelandic. Das ist halt, weil auch im Tourismus ja auch viele Ausländer arbeiten, die halt kein Isländisch können und da kann man die Sprache natürlich auch nicht anwenden. Aber sobald sie dann aus diesem Hauptstadtbezirk und diesen Touristen-Hotspots da rauskommen und dann ihr Isländisch anwenden, dann haben sie mir geschrieben, ich wurde so herzlich aufgenommen da und die haben sich so gefreut, dass ich das auf Isländisch gemacht habe und die haben sich mit mir unterhalten und mich ausgefragt und es war so toll dann zu sehen, okay, ich habe was gelernt und ich kann das anwenden, was ich gelernt habe. Ja, und das freut mich dann auch immer selber als Lehrer, wenn ich dann solche Nachrichten bekomme, wenn dann die Schüler meinen, ja, super, es hat was gebracht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ja, es macht einen als Lehrer immer glücklich, wenn man sieht, dass quasi ein Impact da ist, ne? Dass man da was bewegen konnte. Sehr spannend. Vielleicht können wir ja mal so als Spaßübung durch ein, zwei Phrasen gehen, weil ich jetzt gerade mich auch auf eine Reise nach Island wieder vorbereite und ich werde nicht die Zeit haben. Also ich bin dann so der Horrorschüler von dir, der sagt, ich bin in 2 Wochen noch nicht mal, ich bin nächste Woche in Island, bring mir bitte schnell Isländisch bei. Aber vielleicht können wir ja durch ein, zwei Phrasen durchgehen. Und ich sage das kurz auf Deutsch und du sagst das auf Isländisch und vielleicht hilft mir das ja dann, dass ich auch ein bisschen Eindruck hinterlassen kann in Island.
Okay.
Also wir machen das so, ich habe ja hier, wenn du das Fenster vor dir offen hast, da gibt es so eine kleine Hand in dem Icon neben dir. Ich sage einfach was auf Deutsch und wenn die Phrase bei mir quasi fertig ist, dann klicke ich dieses Hand-Icon und dann kannst du auf Isländisch loslegen.
Okay.
Also fangen wir mal an mit guten Tag.
Godan Godan
Ich hätte gerne ein Kaffee Latte.
Echtler V Kaffee Latte.
Also es gibt keine Übersetzung für Kaffee Latte.
Wüsste ich jetzt nicht.
Dann ich spreche leider kein Isländisch.
Isländsku. Tala ehkki íslensku.
Ich glaube, das wird das Hilfreichste sein, weil man so zumindest signalisieren kann, ich bemühe mich, aber ich kann es leider nicht besser. Genau, machen wir weiter mit, wo finde ich die nächste Tankstelle?
Bensinstöð. Hvar næsta bensínstöð?
Können Sie mir ein Restaurant empfehlen?
Geturðu mælt með veitingahúsi við mig?
Ui, okay, das ist schon schwierig. Das spiele ich dann einfach als Audiofile ab, wenn ich. Was sind denn so Phrasen aus deiner Sicht, die wichtig sind? Wie kann man zum Beispiel dem Gegenüber signalisieren, ich habe Interesse an deiner Sprache, aber ich kann sie einfach nicht oder ich hatte nicht die Zeit, sie zu lernen?
Also so Höflichkeiten meinst du, was man auf jeden Fall. Das Gordain hatten wir, man hat auch Gordon da, das ist die andere Variante. Dann sowas wie Gaman ath kynnast þér, schön dich kennenzulernen. Gaman ath kynnast þér. Das ist schön dich kennenzulernen. Oder Takk fyrir mich, das heißt wörtlich übersetzt Danke für mich. Das sagt man, wenn man zum Beispiel eingeladen war und man verabschiedet sich und danke für mich, danke für die Einladung, danke fürs Essen oder ähnliches. Genau, sowas. Oder wenn man einen Isländer wieder trifft, sagt man Takk fyri síðast, Takk fyri síðast, das heißt danke für zuletzt. Also die Isländer bedanken sich immer für das letzte Mal. Als man sich gesehen hat, getroffen hat, das kann gestern gewesen sein, das kann aber auch vor, weiß nicht, ein paar Monaten gewesen sein. Also das ist so eine typische Floskel, die man da sagt. So, und wo viele Ausländer verwundert sind, wenn der Isländer ein Ha macht. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, als du auf Island warst. Ha!
Ja, aber ich konnte es nie zuordnen quasi. Jetzt
Für
bin
die
ich gespannt.
meisten ist es so, wenn jetzt mal, du erzählst irgendwas, da, 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 und der Isländer macht Ha. Das ist so wie Zustimmung. Aha, interessant. Geht klar. Aber der meint damit, wie bitte? Du sollst es also wiederholen, er hat dich nicht verstanden.
Ach, lustig.
Ja, also, und das Lustige ist auch, dass der nicht mit der Stimme hochgeht, ha, sondern nach unten, ha. Ja. Und das ist auch nicht unhöflich, hat nichts mit hä zu tun, sondern es ist halt, wie bitte? Was sagst du? Kannst du nochmal wiederholen?
Ach, okay. Das ist lustig. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich kann mich jetzt nicht konkret an einen Fall erinnern, wo das mal passiert ist, aber ich hatte definitiv ein, zwei Mal dieses Haar, und habe mich natürlich auch falsch verhalten.
Genau, das ist mir selbst in Deutschland passiert. Ich habe mir einige Marotten angewöhnt, sprachlich, als ich dann wieder nach Deutschland bin, auch dieses Ha. Und wenn ich dann zu deutschen Leuten, also zu Deutschen dann haben irgendwas gesagt, ich habe es nicht verstanden, mache ich immer noch und ich sage Ha. Und die Leute kennen mich nicht, dann ist peinliches Schweigen und dann der Gegenüber denkt, ja, okay, ja, er hat zugestimmt und ich habe es nicht verstanden. Und dann ja, muss man erstmal die Situation aufklären.
Ich hatte in meinem früheren Job hatte ich mal eine Dienstreise nach Indien, und dort ist es so, dass die Leute, wenn sie zustimmen, mit dem Kopf wackeln. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Nein. Der Unterschied ist aber, die wackeln quasi mit dem Kopf von rechts nach links und schütteln nicht das Gesicht dabei, sondern es geht nur der Kopf von rechts nach links. Aber als Europäer nimmt man das als unsere Nein-Geste quasi wahr. Und dann hatte ich da einen Workshop und stand vor hunderten Indern und erklär was, dreh mich rum, und die wackeln alle mit dem Kopf. Und das hat mich irgendwann vollkommen verrückt gemacht, und ich habe so in den Raum reingerufen, dass ich mir sehr sicher bin, dass ich das korrekt erkläre. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass das ja deren Zustimmungsgeste quasi ist. Also es ist deren, okay, habe ich verstanden. Und das war, ja, war sehr, sehr lustig. Hat zu ganz, nachher zu ganz viel Lachen geführt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, was auch sonst noch markant ist in der Sprache, ist, dass einige Isländer, vorrangig Frauen, auch Laute erzeugen oder Worte erzeugen, indem sie einatmen. Das ist vor allen Dingen bei Ja und Nein, dass sie also nicht sagen Jao, sondern Ja. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Das kenne ich lustigerweise aber hier aus der Heimat. Also im Westerwald machen das auch ganz viele. Das hat wahrscheinlich jedes Land hat so seine Dialekte quasi. Aber in Island ist das dann kein Dialekt, sondern das machen wahrscheinlich manche Menschen und manche nicht.
Genau, das ist individuell verschieden. Aber das ist das halt auch für Leute. Das ist auch so ein Ding, was ich mir angewöhnt habe. Mittlerweile wieder ein bisschen abtrainiert. Aber die Leute dachten, oh Gott, was passiert mit dir? Hast du in Atemnot oder was? Wenn ich dann, ja, dann war es.
Ich kannte das nur durch das Nee, Nee, Nee und Jau, Jau, Jau. Also man sagt nicht einfach Ja oder Nein, sondern in dreifacher Ausführung.
Genau.
Genau.
Ja.
Lustig, spannend. Vielleicht können wir noch ganz kurz zum Ende hin ein, zwei Themen ansprechen. Ja, vielleicht so. Was hat Island für dich ausgemacht? Also, ja, wie kam es denn dazu, dass dich Island, also isländisch hat dich so fasziniert, weil es eine sportliche Herausforderung war, aber hat dich denn Island als Land auch irgendwie fasziniert?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein abwechslungsreiches Land. Das sind wahrscheinlich auch die Standardphrasen, die man immer zu hören bekommt. Aber es ist ja dann einfach mal so, dass man durchs Land fährt und eigentlich an so vielen Stellen was Neues entdecken kann. Und ja, es ist einfach eine Landschaft ist, die man hier in Mitteleuropa überhaupt nicht kennt. Und vor allem diese Weite hat mich fasziniert, wenn du einfach dastehst und das hast vielleicht die Straße, die ich da noch durchschlängelt, aber ansonsten hast du da nichts ringsherum. Das gehe hier mal irgendwo hin auf dem Feld, da siehst du trotzdem irgendwo dann einen Mast oder ein Haus in der Ferne stehen. Das hast du da nicht. Ne? Und ja, und dann ja, für das Klima. Also ich bin halt eher so einer, der die kälteren Gefilde bevorzugt. Also hier deutscher Sommer ist für mich eigentlich immer ein Graus. Aber da auf Island habe ich mich schon wohl gefühlt, auch wenn das Wetter da natürlich nicht immer super war. Aber man musste sich halt richtig anziehen, aber man ist nie rausgegangen und hat geschwitzt oder die Wohnung hat sich so aufgeheizt, dass man nicht schlafen konnte. Das fand ich auch ganz angenehm. Genau. Also das auf jeden Fall. Und ja, wie du schon sagtest, die Sprache finde ich natürlich. Das war so das Hauptkriterium, dass ich dann nach Island nochmal gegangen bin, um natürlich die Sprache zu festigen und zu vertiefen. Wenn man Isländisch lernt, lernt man auch so viel über die eigene Sprache, das ist unglaublich. Und man entdeckt so viele Parallelen, wo man einfach den Ursprung unserer Sprache dann im Isländischen wiedererkennt. Das ist ganz spannend und das versuche ich auch immer meinen Schülern immer noch zu zeigen. Ja, hier, schau mal, das Wort haben wir auch noch. Wir haben das Wort nur komplett verändert, dass die Bedeutung des Wortes verändert oder sowas. Aber im Isländischen ist noch der Ursprung bewahrt. Und da lernt man sehr viel auch über die eigene Sprache.
Ja, das habe ich öfters gelesen, dass es eben eine sehr alte Sprache quasi ist, also sehr unverändert und dadurch natürlich in der Hinsicht sehr spannend. Hast du Tipps für Islandreisende? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt jemand, der zum allerersten Mal nach Island fährt und gibt es da quasi Geheimtipps von jemandem, der schon 2 Jahre dort war und insbesondere durch die Sprache ja auch ein bisschen quasi vielleicht Sachen mitkriegt, die man als Urlauber nicht mitkriegen würde.
Ich glaube, Geheimtipps, das ist mittlerweile bei den ganzen Foren und sowas, das gibt es kaum noch. Also ich wüsste jetzt keinen Geheimtipp, der mittlerweile immer noch ein Geheimtipp ist. Also das war, als ich 2012 da war, habe ich ein paar Geheimtipps bekommen, aber mittlerweile kennt ja auch jeder. Das ist also so einen wirklichen Geheimtipp habe ich jetzt nicht.
Nee, war auch gar nicht so auf, ne, also es war jetzt nicht so bezogen auf eine Destination oder sowas, aber ja, vielleicht Verhaltensweisen oder ja.
Also wo viele Touristen eigentlich vorbeigehen, was mich auch ein bisschen verwundert, ist der Kolaportis in Reykjavik, dieser Flohmarkt, den kennst du bestimmt auch, ne? Der immer mal am Wochenende auf hat in der Halle am Hafen.
Nee, kenne ich tatsächlich gar nicht.
Das ist halt so ein Flohmarkt, der immer am Wochenende in Reykjavik am Hafen drinnen stattfindet. Dort kann man gebrauchte Bücher kaufen, wenn man also wirklich auch ein bisschen was Isländisches haben will, aber auch selbstgestrickte Kleidung, Lopapeysa, also die Island-Pullis, aber auch zu essen, ne? Harðfiskur, also der Stockfisch, ne? Und andere Spezialitäten, ja, irgendwelche Schafshoden oder sowas, wenn man das gerne mal probieren will, dann sollte man da auf jeden Fall mal hingehen. Und für Leute, die sich für Stricken interessieren, die sollten dann, ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt, da Mosfellsbær. Da gibt es einen Strickladen, also im Norden nördlich von Reykjavik, Mosfellsbær. Da hat man eine große Auswahl an Strickzeug mit Islandwolle in allen verschiedenen Variationen. Und das ist dann auch nicht zu. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber als ich damals da war, also ich kann selber nicht stricken, ich bin nur mitgegangen, da war es eigentlich nicht so touristisch überlaufen.
Das klingt gut. Das sind, glaube ich, ganz, ganz großartige Tipps. Den Flohmarkt kenne ich tatsächlich im Nachhinein, aus Erzählungen doch, aber ich bin weder da gewesen, noch habe ich mich damit, wirklich beschäftigt. Aber das werde ich dann, glaube ich, jetzt mal nachholen. Ich muss nur gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich am Wochenende in Reykjavik bin. Ich glaube eher nicht. Aber Mal schauen, vielleicht kann ich ja das ein oder andere Foto noch machen und doch noch was darüber erzählen. Gut. Ich glaube, also es gäbe sicher noch tausende Fragen, aber wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen. Ich denke, das ist erstmal ein ganz guter Einstieg. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sind diese Kurse, die du anbietest? Ne, was ist das genau? Wie lange dauert das? Was kostet das? Damit Zuhörer, die jetzt Interesse haben, Isländisch zu lernen, da noch mal so einen kompakten Überblick bekommen und sich dann gegebenenfalls bei dir melden können.
Genau, also im Gegensatz zu anderen so Volkshochschulkursen oder sowas, da biete ich jetzt also meine Kurse nicht semesterweise an, sondern rechne nach Unterrichtseinheiten ab. Also der Schüler entscheidet selber, wann habe ich genug gelernt oder möchte ich jetzt noch weiter lernen. Es sind immer zwei Unterrichtseinheiten. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten, die meisten nehmen nur zwei, um dann 90 Minuten zu kommen, auf 90 Minuten zu kommen. Und ja, und dann bucht man 10 Unterrichtseinheiten und sagt dann danach, okay, ja, ich möchte hier noch weitermachen. Oder das reicht mir jetzt. Ich biete Skype-Kurse an, die dann eben mit einer Bildschirmübertragung funktionieren, wo wir ein Dokument bearbeiten, was dann auch nach der Stunde dem Schüler zur Verfügung gestellt wird. Es gibt nach jeder Stunde auch Hausaufgaben, die der Schüler zu bearbeiten hat. Und natürlich auch Hördateien oder sowas, dass der Schüler sich das Ganze auch dann im Nachhinein nochmal anhören kann. Dann biete ich auch die Präsenzkurse in Dresden an, die dann auch wöchentlich stattfinden. Das sind dann maximal 6 Schüler. Meistens kommen so 3, 4 Schüler für einen Kurs zusammen. Ein Kurs entsteht übrigens immer, wenn genug Anfragen da sind. Also mittlerweile habe ich aber auch so viele Anfragen, dass ich gar nicht alle bedienen kann. Ich versuche natürlich dann trotzdem immer alle aufzuschreiben, um mich dann auch zu melden, sobald sich dann irgendwas ergibt. Was sollte man mitbringen für diese Kurse? Man sollte schon sich dessen bewusst sein, dass man Zeit investieren muss, dass man auch neben dem Kurs noch Zeit übrig hat, um zu lernen, also Vokabeln zu lernen, Hausaufgaben zu machen, sich auf den Unterricht vorzubereiten und den Unterricht nachzubereiten. Und dass es eben auch eine längerfristige Angelegenheit ist. Also, ich schreibe meine Kurse auch nie so aus, dass man in einem Vierteljahr Grundlagen der Grammatik beherrscht oder sowas. Das ist einfach zu kurz die Zeit. Ich unterrichte eher nach dem Prinzip, wir wollen die Sprache Schritt für Schritt uns anschauen und ja, die Sprache von Grund auf lernen und nicht einfach nur Input und dann sehen, was man daraus macht. Genau, und mein Plan ist, weil ich jetzt auch einige Anfragen bekommen habe, auch Intensivkurse anzubieten. Das Intensivkurs heißt dann, dass ich den Schülern helfe, in die Sprache reinzukommen, sodass sie dann selbstständig mit dem richtigen Material dann auch weitermachen können. Das heißt, das habe ich jetzt einmal gemacht. Das war eine Woche von Montag bis Freitag. Da haben wir von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr uns bei mir getroffen, haben die Lektion in meinem Lehrbuch Isländisch für absolute Anfänger bearbeitet und am Nachmittag waren vertiefende Übungen, Nachbereitung des Unterrichts und dann ging es am nächsten Tag weiter. Und da haben die Schüler quasi einen Einblick in die Sprache gehabt. Sie waren jetzt natürlich nicht in der Lage, komplexe Gespräche zu führen, auch keine einfachen Gespräche, sondern man hat sowas gelernt wie also Begrüßung, Verabschiedung, wie heiße ich, woher komme ich, welche Sprachen spreche ich, welche Dinge gibt es im Unterrichtsraum, welche Dinge gibt es im Hotel, wie füge ich den bestimmten Artikel an, wie sage ich, was mir gehört, das ist mein, das ist dein. Solche einfachen Dinge, die aber ganz wichtig ist, vor allen Dingen, dass man dann ein bisschen Einblick auch in die Aussprache hat, dass man ein paar Regeln kennt und dass man auch mit dem Material dann zurechtkommt. Ne? Weil Isländisch ist schon eine Sprache, wo man Regeln lernen muss und wo es natürlich auch einige Abkürzungen in Lehrbüchern oder in Wörterbüchern gibt, die man auch einfach ja, zu lesen verstehen muss. Genau, das werde ich aber dann nochmal ein bisschen ausbauen und dann natürlich auch auf meiner Seite setzen, sodass wo dann auch alle nötigen Info steht. Sehr zu den Preisen. Es richtet sich natürlich immer, wie viele Leute an einem Kurs teilnehmen. Je mehr teilnehmen, desto günstiger wird das natürlich auch. Also Einzelunterricht, Zweierunterricht, Dreierunterricht bei Skype und dann geht es mit Vierer-, Fünfer- und Sechserunterricht, umso günstiger wird es. Also beim Einzelunterricht ist natürlich dann schon auch ein bisschen kostenintensiver, ist natürlich auch individueller und ja, das ist natürlich auch dann der Vorteil, wenn man wirklich meint, okay, ich will es jetzt doch ein bisschen individueller und schneller vielleicht als andere lernen. Ansonsten gibt es noch auf meiner Seite täglich das Wort des Tages. Für alle, die schon ein bisschen Isländisch können, die können sich da täglich ein Wort abholen. Auch bei Twitter, wenn man mir folgt, Isländisch24, wird das Wort jeden Tag reingestellt und ja, da kann man jeden Tag ein neues Wort lernen.
Das klingt gut. Wir verlinken das alles auch nochmal in den Shownotes. Also es gibt quasi dann für alle Zuhörer das Ganze nochmal zusammengefasst und zum Nachlesen und zum Anklicken auf dem Blog und auf den verschiedenen Kanälen, wo der Podcast abonniert werden kann. Und
Ja, eine
dann
Sache hätte ich vielleicht noch
gerne.
für, ja, für Leute, die auch schon beim Isländisch sind oder auch beginnen wollen. Also ich habe mir ja auch jetzt mittlerweile einige Bücher geschrieben für den deutschen Markt. Das sind Grammatikbücher, die zweibändig zurzeit sind. Der dritte Band folgt dann auch bald. Die heißt Isländische Grammatik Schritt für Schritt. Das ist auch entgegen konventioneller Grammatiken nicht, jetzt lernen wir alles über das Substantiv, alle über das Adjektiv, sondern da wird die Grammatik Schritt für Schritt vermittelt mit vielen anschaulichen Beispielen. Dazu gibt es auch ein Übungsheft, was direkt darauf zugeschnitten ist. Und dieses Jahr habe ich auch eine neue Reihe angefangen. Das nennt sich Isländische Vokabeln in Bildern. Da ist der erste Band rausgekommen mit Haus und Haushalt. Das heißt, dort lernt der Schüler oder kann der Schüler seinen Grundwortschatz über dieses Thema ausbauen, indem er mit Bildern lernt und Übungen wie Kreuzworträtsel oder andere abwechslungsreiche Übungen dieses Vokabular dann auch mal anwenden und üben kann. Und jetzt im Oktober kommt dann der zweite Band mit Essen und Trinken raus und mein Plan ist dann schon im deutschen Büchermarkt und den Lernern natürlich immer mehr Material dann auch zur Verfügung zu stellen, um die Sprache dann auch selbstständig ein bisschen zu trainieren. Und
Perfekt.
genau. Im Schmetterling Verlag ist halt das Lehrbuch Isländisch für absolute Anfänger mit Übungsheft und Tondateien erschienen, die das auch zum Selbststudium hervorragend geeignet ist.
Perfekt. Das klingt nach einer runden Sache. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ein
Gerne.
bisschen die isländische Sprache näher gebracht hast. Und bis demnächst, sage ich dann mal.
Danke auch und bis bless.
Ciao.